SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Am 16. Dezember ist der 250. Geburtstag der very britischen Schriftstellerin Jane Austen. Wir sprechen gleich über ihre Romane und deren Bedeutung für junge Menschen in der Gegenwart. Außerdem haben wir Tom Hillenbrand gefragt, ob künstliche Intelligenzen die Menschheit retten können. Das ist nämlich das Thema seiner Hologrammatica-Romanreihe. Außerdem eine kleine Hommage an Martin Walser. Die Musik kommt heute von der englischen Band Felt. Deren Album Ignite the Seven Cannons and Set Sail for the Sun erschien vor exakt 40 Jahren, hat aber nichts von seiner noblen Eleganz verloren. Hier ist Primitive Painters. Kommt nicht oft vor, dass eine Schriftstellerin mit über 80 wieder oder neu entdeckt wird. Helga Schubert ist das passiert. Vor 5 Jahren gewann sie den renommierten Bachmann-Preis und stand plötzlich wieder im medialen Mittelpunkt. Seither hatte die heute 85-Jährige gut zu tun. Lesungen, Interviews, dazu der Dokumentarfilm Sonntagskind, der noch immer in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Jetzt hat Helga Schubert ihr Archiv sortiert, hat alte Texte aus den letzten Jahrzehnten geordnet, einige neu hinzugefügt. Herausgekommen ist der Erzählungsband Luft zum Leben. Theresa Hübner hat ihn gelesen.
In diesem Buch, so schreibt Helga Schubert im Vorwort, möchte sie von den Übergängen des Lebens erzählen. Sie will Menschen in ganz verschiedenen Lebensphasen erreichen, vom angehenden Erwachsenen bis hin zu ihrer eigenen Generation, die schon viele Jahrzehnte gelebt hat. Die erste Erzählung, eine der stärksten im Buch, wurde 1980 veröffentlicht. Helga Schubert ist viel zu jung Mutter geworden, gestresst und überfordert.
Ich musste immer an Brot denken, an Butter, an Milch, an Schularbeiten, Elternversammlung. Ich habe so viele Essen gekocht und so viele Pullover gewaschen und so viele Windeln, die froren nachts auf dem Hof. Ich habe das Kind bedrückt mit meinen Erwartungen, meinen Wünschen, war enttäuscht, entmutigt und habe es so zärtlich geliebt, wenn es im Bett lag und schlief. Und ich habe mich geschämt, weil ich keine sanfte Mutter war, keine zärtliche, weiche. Aber dies Kind war wie mein Arm, den streichle ich auch nicht, den habe ich.
Das Thema vom unerwünschten Kind beschäftigte Helga Schubert also schon vor 65 Jahren ähnlich stark wie später in ihrem Erfolgsroman Vom Aufstehen, in dem sie die eigene Zurückweisung durch ihre kriegstraumatisierte Mutter verarbeitete. Das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Helga Schubert weiß, wie es sich anfühlt und was es in einem Menschen anrichtet. Deutlich spricht sie sich in einer Geschichte eigentlich mehr ein Statement für die Streichung des Paragraphen 218 aus. In einer anderen Erzählung geht es um das Sterben, den Tod ihrer beiden Großmütter. Eine stirbt qualvoll an Krebs, die andere, eigentlich jugendlichere, fittere, ist nach Schlaganfällen nur noch ein Schatten ihrer selbst, will nicht mehr leben.
Sie weinte mit ihrer einen Gesichtshälfte, zog mich mit ihrem einen Arm zu sich. Ich roch das Krankenhaus an ihr, aber auch die vertraute Seife. »Euthanasie«, flüsterte sie beschwörend, »ich will tot sein, bitte, bring mir Gift, ich bin 81, bitte, bitte, ich will schnell sterben.«
38 Texte enthält der Band Luft zum Leben, die Hälfte bisher unveröffentlicht. Manchen hat sie Erklärungen vorangestellt, damit die Leserinnen und Leser verstehen, warum sie in der DDR nicht erscheinen durften. Nicht jede Geschichte in diesem Erzählband funktioniert heute noch gut. Manche wurde einfach von der Zeit überholt. In »Ein Feuerwerk in Berlin« reflektiert Helga Schubert über die Grenzen von Ost- und West-Berlin, erinnert sich an politische Paraden und Zeremonien, und das liest sich eher wie ein zeithistorisches Dokument als ein literarisch berührender Text. Geschrieben hat Helga Schubert die Erzählungen zwischen 1960 und 2025. Es sind kluge, detaillierte Beobachtungen und Gedanken, manchmal sehr kurz, mehr wie eine Notiz. Den Helga-Schubert-Ton erkennt man gleich. Kurze Sätze, schlicht und klar, durchzogen von feinem, trockenen Humor, der einen nicht laut losbrusten lässt, sich eher durch Understatement und einen ironischen Blick auf den Alltag auszeichnet. Wie in der Geschichte, in der es um einen Besuch in West-Berlin geht, den ersten nach 17 Jahren. Helga Schubert läuft durch die Straßen, landet schließlich in einer feministischen Buchhandlung, ein Konzept, das der Ostfrau fremd ist.
Ich gehe hinein und komme mir in diesem Moment ganz privilegiert vor, als Frau. Ich muss wohl wirklich eine Frau sein, denn sie werfen mich nicht wieder hinaus. Eine Frau im Jugendstil, krauses, schulterlanges Haar und fließendes Gewand, fragt, ob sie mir helfen kann. Ich will wissen, ob Männer wirklich nicht rein dürfen. Sie bejaht. Und warum? Das ist ausdiskutiert. Ich verstehe es nicht. Wenn du ein wenig darüber nachdenkst, kommst du schon von selbst drauf, antwortet sie mit rätselhaftem Lächeln. In dem anschließenden Raum sitzen schöne Mädchen und trinken Tee. Die Zeitschriften darf man sich ansehen. Emma, Courage, Lesbenpost. Lesbe, wo bist du? Ihnen habe ich gesagt, wo ich her bin. Ein guter Rat, sag nicht BRD, sagt ein Mädchen sanft zu mir. Das sagen hier nur Kommunisten.
In vielen Geschichten geht es um den DDR-Alltag mit seinen Repressionen und kleinen Absurditäten. Sie zeigen das Leben in der DDR als ein System permanenter Beobachtung, bürokratischer Eingriffe und innerer Verunsicherung. Viele Jahre hat Helga Schubert in Ost-Berlin als Psychotherapeutin gearbeitet und nebenher geschrieben. Man kann die Enge herauslesen, die Sehnsucht nach Freiheit, nach dem Reisen. Und ihre Freude, als es endlich soweit war, auch der Mauerfall, ein Übergang.
Und wenn Gleichaltrige nach dem Ende der DDR traurig sagten, es ist zu spät, das Ende kam zu spät, ich bin zu alt zum Reisen, zu alt, um noch einmal neu anzufangen, habe ich immer an das gesprungene Herz gedacht und gesagt, man muss ja nicht unbedingt noch zu zweit mit einem Boot über den Atlantik segeln, mir reicht schon die endlich offene Welt.
Luft zum Leben zeigt, wie außergewöhnlich beständig Helga Schuberts Blick auf das Menschliche geblieben ist. Ihre Texte, selbst die ältesten, sind jene Mischung aus Empathie und analytischer Klarheit, die ihr Schreiben immer ausgezeichnet hat. Damit sind diese Erzählungen nicht nur ein Rückblick, sondern auch eine Fortsetzung. Helga Schubert weiß, dass jedes Ende auch ein neuer Anfang ist. Nichts ist abgeschlossen. Alles bleibt in Bewegung.
Theresa Hübner war das über Luft zum Leben, den neuen Erzählungsband von Helga Schubert, erschienen bei DTV. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil, Emma, um nur drei Titel zu nennen. Innerhalb von 6 Jahren zwischen 1811 und 1817 schrieb Jane Austen 6 Romane, allesamt unter dem Pseudonym By a Lady, das erst nach ihrem frühen Tod im Jahr 1817 gelüftet wurde. Jane Austens Bücher begeistern bis heute oder gerade heute Leserinnen und Leser weltweit, nicht zuletzt auch dank zahlreicher Adaptionen in Filmen und Fernsehserien. In diesem Jahr, am 16. Dezember, wäre Jane Austen 250 Jahre alt geworden. Rund um dieses Jubiläum erscheinen zahlreiche, zum Teil aufwendig gestaltete Neuausgaben, beispielsweise im Reclam Verlag eine 2000-seitige Gesamtausgabe mit Farbschnitt und Illustrationen. Das Nachwort zu dieser Ausgabe hat die Journalistin und Autorin Eva Pramschüfer geschrieben. Sie ist Jahrgang 1997, gehört also zur jungen Generation von Austen-Leserinnen. Und Eva Pramschüfer postet auch in sozialen Netzwerken Videos zu literarischen Klassikern. Jetzt begrüße ich Sie im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
Es freut mich, dass Sie da sind, Frau Pramschüfer. Was war denn Ihre erste Jane Austen-Lektüre und waren Sie von dieser Welt sofort fasziniert?
Meine erste Jane Austen-Lektüre war tatsächlich Emma. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich am Anfang überhaupt nicht reingekommen bin in die Welt. Also ich wünschte, es wäre anders und ich könnte jetzt eine ganz tolle Story erzählen, aber ich habe nicht reingefunden. Und was ich daraus aber auch abgeleitet habe später, als ich dann in die Welt reingefunden habe, ist, wenn man denkt, man kann mit Jane Austen nichts anfangen, dann hat man meistens noch nicht das Buch gefunden, was einen wirklich berührt, oder die Heldin gefunden oder die Geschichte gefunden von Jane Austen, die einen berührt. Und mit Emma bin ich nicht warm geworden. Das war irgendwie alles zu langsam für mich. Ich muss auch gestehen, diese endlosen Dialoge von Miss Bates in dem Roman, da bin ich nicht klargekommen. Irgendwie hat mich trotzdem aber was gehalten an der Geschichte und auch an dieser Heldin, die so viele Fehler hatte und so unperfekt war und trotzdem so liebenswert. Dann dachte ich mir, okay, ich guck mal weiter. Und dann habe ich Stolz und Vorurteil gelesen und dann war es komplett um mich geschehen. Und dann hat sich diese Tür für mich in diese Welt geöffnet.
Ja, das ist das Buch, das ich auch gerade noch mal gecheckt habe, sage ich mal.
Ah, super.
In Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich kann verstehen, was Sie meinen. Sie sind Jahrgang 1997. Mhm. Jane Austen, ich habe es gesagt, ist für junge Leserinnen und Leser, also für die Generation BookTok, kann man ja sagen, tatsächlich so etwas wie eine Kultfigur. Wie werden denn Jane Austens Romane in den sozialen Medien angeschaut und diskutiert?
Ganz unterschiedlich tatsächlich. Also man könnte sagen, dass es so zwei Lager gibt, was ganz spannend ist und die Diskussion um sie anfeuert. Also es gibt auf der einen Seite die Leute, die sagen, wir können nichts mit ihr anfangen, das ist alles zu langsam, zu viel Dialoge. Ich habe mal, vor kurzem habe ich einen TikTok gesehen, der gesagt hat, das sind doch nur reiche Leute, die sich gegenseitig besuchen. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Und die Tee trinken und spazieren gehen. Und ja, aber auch nein, ein ganz großes Nein. Und das fand ich aber ganz spannend, weil auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die zu Jane Austen gefunden haben und für die das ein totaler Komfortraum ist. Für die das auch tatsächlich ein Einstieg ist in die klassische Literatur. Die kommen dann oft auch aus dieser Ecke von Romance und sehr romantischen Büchern und merken dann, oh, das gibt's ja auch bei Jane Austen, aber da gibt's dann auch noch was drunter unter dieser Liebesgeschichte. Und das kann noch viel, viel mehr, diese Geschichten. Das ist ironisch, da sind soziale Spannungen, da ist Humor. Ich glaube, was speziell meine Generation so anzieht, also ich kann für mich besonders sprechen, aber ich denke auch für Leute, die in meinem Alter sind, es gibt schon so eine starke Sehnsucht nach dieser Welt, nach dieser entschleunigten Welt, nach dem Tee trinken und spazieren gehen, obwohl man weiß, dass die Zeit sehr, sehr problematisch war für die Frauen, auch durch die Romane von Austen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Sehnsuchtsort für viele. Und dann gibt es natürlich die Jane Austen Ultras, die jedes Detail lieben. Und ich würde sagen, aus diesen verschiedenen Teilen entsteht die Debatte auch auf TikTok und auf Instagram. Und das macht es sehr, sehr lebendig.
Ja, Sie haben ja auch völlig recht. Es hat ja auch etwas sehr Anziehendes, diese Welt. Es hat etwas sehr Distinguiertes und natürlich durch Filmbilder dann auch unterstützt, hat gleich eine Vorstellungswelt davon. Aber Sie schreiben in Ihrem Nachwort zu der Reclam-Ausgabe, Jane Austens Romane seien eben nicht bloß Liebesgeschichten, Sie haben es ja gerade eben auch schon gesagt, sondern, ich zitiere, feinsinnige Studien der britischen Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Themen aufgreifen, die auch heute noch von großer Relevanz sind, nämlich Geld, soziale Stellung, Macht und die Rolle der Frau. Wie blickt denn Jane Austen als Autorin auf ihre weiblichen Figuren, gerade im Hinblick auf solche Fragen wie Selbstbestimmung oder auch Machtverhältnisse in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich würde sagen, Jane Austen blickt mit einer Geduld und mit einer Hingabe auf ihre Figuren, die ich sehr, sehr schön finde. Also man muss dazu sagen, sie ist keine radikale Schriftstellerin in dem Sinne, dass sie in ihren Büchern wie so ein feministisches Manifest schreibt oder so. Das sind eher so kleine Rebellionen, würde ich sagen. Das heißt, was sie macht in ihren Büchern und was ich so unglaublich toll finde, ist, dass sie diese Gegebenheiten damals beleuchtet und kritisiert, aber auf eine sehr ruhige und subtile Art, dass man auch hinhören muss. Es ist wie eine Erkundung von diesen Verhältnissen, die es damals gab, die Geschlechterverhältnisse, die Machtverhältnisse, wie ich es schon angesprochen habe. Und dass jede Frau oder jede ihrer Heldinnen oder auch die Personen, die eher am Rand stehen, anders handeln. Und sie lässt sie in diesen Situationen geschehen, sie lässt sie ihre Fehler machen, sie lässt sie gewinnen und jeder kann sich in diesen Frauen auf eine bestimmte Art sehen, wenn nicht in der Heldin, dann vielleicht in einer anderen Figur aus einem Roman. Und dabei hat sie immer wieder diese Kritik drin, vor allem an der Kritik der Ehe. Man kann dazu sagen, viele Leute kritisieren, dass am Ende alle bei Jane Austen verheiratet sind. Das ist natürlich, ich glaube, tatsächlich in allen Büchern so. Aber trotzdem ist da immer die Kritik an der Ehe und an dieser Abhängigkeit. Und sie nimmt das nicht einfach nur hin.
Und sie schaut aber auch, das ist mir nochmal aufgefallen, mit sehr viel Ironie und Witz auf alle Figuren. Also sie macht da keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Sie hat auch diesen ironischen Blick auf weibliche Figuren, oder?
Total. Also es ist nicht so, dass die Männer da nur schlecht wegkommen und die Frauen machen immer alles super.
Genau.
Da ist Emma das beste Beispiel. Die hat eigentlich ein gutes Herz, aber verstrickt sich da in Geschichten, die nicht gut sind, weil sie zu selbstbewusst ist. Das heißt, also vor ihrer Ironie ist keiner so richtig sicher und das macht sie aber auch so schön zu lesen und es macht so Spaß. Es ist nicht so in dein Gesicht. Der Humor ist viel feiner im Dialog und es macht total Spaß, das zu lesen. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich sie lese, als würde sie so neben mir sitzen und mir über die Schulter schauen und es ist so eine Freundin von mir und wir lachen irgendwie so ein bisschen zusammen, weil man diese Sachen auch immer noch erkennt und auch heute noch sieht, diese Charaktere und diese Figuren, die haben sich nicht wirklich geändert. Man erkennt immer diese Typen von Mensch auch noch heute.
Und die sind ja allgemeingültig tatsächlich.
Genau, ja, total.
Sie haben das ja schon angedeutet, diese Begeisterung für Jane Austen fällt zusammen mit einem Trend zu einer Romance-Literatur, kann man sagen, die auch in einer sehr markanten Gestaltung und Ausstattung erscheint. Wenn ich mich umschaue, entdecke ich auch in Jane Austen Neuausgaben dieser Ästhetik. Ich habe mich gefragt, könnte diese Jane Austen-Begeisterung vielleicht auch ein Missverständnis sein? Oder ist es vielleicht gerade so, dass diese Autorin Gräben zuschüttet zwischen den unterschiedlichsten Schichten von Leserinnen und Lesern?
Ich glaube, bei Jane Austen gibt es weniger ein Missverständnis als vielmehr ganz viele verschiedene Zugänge. Also manche lesen sie ja gerne als diese frühe Romance-Autorin und das finde ich ist auch vollkommen okay, weil Romance heißt nicht automatisch, dass es seicht sein muss. Es gibt sehr viele kluge Romance-Bücher, die klug sind und über Macht und Erwartungen und Gefühle sprechen.
Wollte ich auch nicht behaupten. Okay. Wollte ich nur mal feststellen. Habe ich nicht behauptet.
Ja, ja. Aber das ist oft so dieses Klischee, was Romance-Büchern anhaftet. Das ist genau bei Austen auch so auf eine Art. Und ich habe das Gefühl, dann oft sagen die Leute, okay, da muss man sich jetzt entscheiden, ist jetzt Austen absoluter Comfort-Read und ein Romance-Read oder ist es Gesellschaftskritik? Aber für mich ist das beides. Und ich finde es total toll, dass manche Leute von dieser romantischen Oberfläche kommen und dann merken, wow, das ist ja total bissig zum Teil und präzise, wie sie schreibt. Und das verbindet dann Leserschaften. Also es gibt die, die sonst Klassiker lesen und die, die sich komplett in der modernen Romance zu Hause fühlen. Und ich finde schon, dass Jane Austen da eine Brücke schlägt zwischen diesen beiden Polen, wenn man so will. Und sollte das ein Missverständnis sein, dann finde ich das eigentlich ein ganz sympathisches. Also ein paar Leute kommen dann wegen der Romantik und bleiben dann hoffentlich wegen der Tiefe.
Ja, ich glaube, prinzipiell schadet es nie, Jane Austen zu lesen, egal aus welchem Grund. Ja. Sie sind ja selbst auch Schriftstellerin. Ihr Debütroman heißt Weißer Sommer, der erscheint im April im Rowohlt Verlag. Können Sie etwas darüber sagen, inwieweit vielleicht auch Ihre Austen-Lektüren Ihr eigenes Schreiben geprägt haben?
Also bestimmt. Also Austin ist für mich eine Meisterin dieser Zwischentöne, wo Sachen angedeutet werden, die Ironie, über die wir eben gesprochen haben, und diese Dialoge, die ich so toll finde, die oft auch mehr verschweigen, als sie sagen. Also ich würde mir niemals anmaßen zu behaupten, dass ich da jetzt das so beherrsche wie sie, auf gar keinen Fall. Aber beim Lesen ihrer Romane lernt man natürlich total viel über Rhythmus, über Spannung in Gesprächen, über die sozialen Reibungen, die sich in kleinen Bemerkungen dann äußern. Und für mein eigenes Schreiben war das schon eine große Inspiration, würde ich sagen. Diese Idee, dass die wichtigsten Dinge eben zwischen den Zeilen stattfinden und nicht immer offensichtlich sein müssen.
Die Autorin Eva Pramschüfer über Jane Austen und ihre Relevanz für die Gegenwart. Die Jane Austen-Gesamtausgabe in der Übersetzung von Ursula und Christian Grabe ist im Reclam Verlag erschienen. Eva Pramschüfers Debütroman Weißer Sommer erscheint im April bei Rowohlt. Frau Pramschüfer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Fünf Jahre hat András Wiski an seinem ersten Roman Die Aussiedlung geschrieben, der in Ungarn zu einem Sensationserfolg wurde. Es ist ein spätes Romandebüt, denn der ungarischsprachige Schriftsteller, der im rumänischen Cluj lebt und an der dortigen Universität unterrichtet, ist bereits 68 Jahre alt. Ein unerfahrener Autor ist Wiski allerdings keineswegs, sondern ein renommierter Dichter, Dramatiker und Essayist. In Deutschland hingegen ist Wiski weithin unbekannt. Das sollte sich ändern. Nun ist Die Aussiedlung in der Übersetzung von Timea Tanko in deutscher Übersetzung erschienen. Holger Heimann hat den Roman gelesen und András Wiski zum Gespräch getroffen.
Auch Rumänien hatte seinen Gulag. Fast fünf Jahre verbrachte András Wiski mit seiner Mutter Julia und den sechs Geschwistern in Lagern in der am südöstlichen Rand des Landes gelegenen Baragan-Steppe. Er war als jüngstes der Kinder gerade einmal 2 Jahre alt, als die zur ungarischen Minderheit gehörende Familie 1959 deportiert wurde. Zuvor hatte die Securitate den Vater, einen dissidentischen Pfarrer, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. 22 Jahre lautete das Urteil für den aufmüpfigen Mann, zu dessen Predigten die Leute strömten, anstatt dem Werben der kommunistischen Partei nachzugeben. Jetzt hat András Wiski mit 68 Jahren einen Roman über die Geschehnisse aus kindlicher Ich-Perspektive geschrieben, die in einen Dialog mit anderen Stimmen tritt. Im Zentrum steht die Zeit in verschiedenen Lagern, gerahmt von der Verhaftung und schließlich der Wiederbegegnung mit dem vorzeitig entlassenen Vater.
I always knew that this is the book I have to write.
Ich wusste immer, dass dies das Buch ist, das ich schreiben muss. Ich bin wegen dieses Buches Schriftsteller geworden, aber ich hatte große Schwierigkeiten mit der Form und der Art und Weise, mich als siebtes Kind meiner Familie auszudrücken.
Als Julia mit ihren Kindern im Arbeitslager ankommt, gibt es keine freie Baracke. Die Familie solle sich stattdessen ein Erdloch suchen, erklärt der Lagerkommandant. Als ein anderer Grubenbewohner, der passenderweise Grüber heißt, Julia vorschlägt, sie könne mit ihren Kindern in seine Erdhöhle ziehen, es sei die geräumigste im ganzen Lager, lehnt sie ab, denn sie liebe ihren Mann. Doch das ist für Grüber kein Hinderungsgrund. Schließlich liebe auch er seine Frau.
Genau das, ihre ungebrochene Liebe zu ihren Ehepartnern, sei der Beweis, dass sie füreinander bestimmt seien. Ja, auch seine Kinder liebe er unsterblich, genauso wie unsere Mutter. Er könne sie ihr zeigen, falls sie sie sehen möchte. Ihre Knochen seien alle in der Grube. Die seiner Frau und die seiner Kinder. Und dort würden sie auch bleiben, bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Zusammen mit den anderen Skeletten.
Knochen kommen immer wieder zum Vorschein. Die Deportierten sterben an Kälte und Hunger. Wer es nicht mehr aushält, der geht in die Donau. Die anderen versuchen, sich irgendwie einzurichten. Julia solle ihren Ehemann vergessen, denn den werde sie ohnehin nicht wiedersehen, wird ihr geraten. Aber sie ist nicht bereit, ihren Mann aufzugeben.
Nein, sagte Mutter in ihrem Herzen, ich werde nicht auf ihn verzichten und werde ihn nicht freilassen. Ich soll ihn im Gefängnis freilassen. Der Satz allein klingt wie ein Scherz. Das werde ich weder auf Aufforderung eines Menschen noch auf Gottes Aufforderung tun. Ich werde um ihn kämpfen. Und auch um meine Kinder werde ich kämpfen, solange mich die Seele trägt.
In einer Vorbemerkung hat Andras Wischki die Aussiedlung als eine Fiktion charakterisiert. Das Buch sei der Fantasie eines irgendwie erwachsen gewordenen Kindes entsprungen, das seine mehrjährige Gulag-Erfahrung einfach nicht von seinen Phantasmen zu trennen vermag. Das ist eine deutliche Warnung davor, den Roman als Tatsachenbericht zu lesen. Der Hinweis ist schon deshalb angebracht, da Andras Wischki zur Lagerzeit noch im Vorschulalter war. Andererseits hat der Autor ausgiebige Recherchen betrieben, wie in den Text eingefügte Dokumente zeigen. Und er kann sich nicht zuletzt auch auf andere Erfahrungen stützen.
The memory of the seventh child, of the youngest child.
Die Erinnerung des siebten und jüngsten Kindes ist eine Mischung aus den Erinnerungen der Familienmitglieder. Für mich ist die Realität grundsätzlich nicht von der Fiktion zu trennen. Es ist eine natürliche Art, die Realität zu verstehen, die uns umgibt.
To understand the reality which surrounds us.
In 822 durchnummerierten Prosa-Miniaturen, die oft nicht länger als eine halbe Seite sind, entsteht ein komplexes Mosaik des Lagerlebens. Manche Sequenzen sind schärfer herausgearbeitet, andere bleiben dunkler. Ganz so, wie die Erinnerung manches klarer und anderes verschwommener hervortreten lässt. Als Spiegel eines Rückbesinnungsprozesses ist das schlüssig. Aber Wischki hat mit der losen Aneinanderreihung unterschiedlicher Erinnerungssplitter, die von einem eigentümlichen Gleichmut und einem beinahe unerschütterlichen Weltvertrauen geprägt sind, noch mehr im Sinn.
I wanted to make my reader free.
Ich wollte meinen Lesern die Freiheit geben, kein dickes Buch in den Händen zu halten, sondern eines, das sie selbst kreieren können. Wenn man das Buch aufschlägt, liest man zunächst einen kleinen Ausschnitt. Und wenn ich als Autor Glück habe, lädt dieser Ausschnitt dazu ein, die große Geschichte, die ganze Geschichte zu entwickeln.
Process the big story, the entire story.
Die Struktur der Bibel habe ihn inspiriert, sagt der Autor. Gott ist in der tiefgläubigen Familie Wischki immer präsent. Der Ich-Erzähler sieht in den biblischen Geschichten das eigene Schicksal gespiegelt. Als Erlöser werde der Vater kommen und die Familie retten, ist sich das Kind gewiss. Aber wo ist Gott? Wo ist er, als die Mutter vergewaltigt wird? Wo, als das älteste Kind erblindet? Je länger die Lagerhaft dauert und je verzweifelter die Lage der Insassen ist, umso herausfordernder und respektloser werden die Zwiegespräche mit dem himmlischen Vater.
Nun ja, sie müsste sich jetzt auf Gott stützen, denkt Mutter am Grabenrand. Doch dazu müsste Gott existieren. Das wäre die Lösung, wenn er hier im Lager wäre und sie sich auf ihn stützen könnte. Eine wirklich ernstzunehmende Ausrede ist es wohl nicht, dass er deshalb nicht da ist, weil er überall ist. Überall ist nicht identisch mit nirgends.
Es gibt neben der Bibel noch andere wichtige literarische Bezugspunkte. An einer Stelle seines Romans, der die Tradition großer Lagerliteratur fortschreibt, spricht Andras Wischki von der Schicksalslosigkeit der Deportierten. Es ist eine Hommage an den ehemaligen KZ-Häftling Imre Kertész. Dass die Mitglieder der Familie Wischki das Lager als den für sie richtigen Ort in einem diktatorischen System akzeptieren, ist irritierend, aber auch einleuchtend. Nur hier können sie ihre Identität und ihre innere Freiheit wahren. Davon, vom Widerstehen, erzählt dieser erschütternde und erstaunliche Roman.
Holger Heimann war das über Andras Wischkis Roman »Die Aussiedlung«, der in der Übersetzung von Timea Tanko im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Im Juli 2023 ist der Schriftsteller Martin Walser im Alter von 96 Jahren in seinem Haus am Bodensee gestorben. Walser war ein großer Schriftsteller und einer der markantesten intellektuellen Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Genug gesagt ist über ihn eigentlich nie. Und nun gibt es drei Neuerscheinungen rund um Martin Walser in der Edition Isele. Eine davon ist vom SWR-Mitarbeiter Jörg Margenau, ein exzellenter Walser-Kenner und Biograf, der noch einmal eine Reihe von Texten zusammengestellt hat. Und im Studio ist nun SWR-Literaturchef Frank Hertwig. Hallo Frank.
Hallo.
Frank, du hast Martin Walser auch gut gekannt, hast über viele Jahre hinweg oft mit ihm gearbeitet. Jörg Margenau eröffnet sein Band Die Kunst der Zustimmung, so heißt er, mit der Beschreibung einer wirklich abenteuerlichen Autofahrt in Walsers Mercedes im Jahr 2003. Stichworte Beschleunigung und Alkohol, sage ich mal. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
Ich glaube, die hat fast jeder gemacht, der einmal in Nussdorf zu Besuch war. Wir haben damals nicht dort gewohnt, aber wir haben dort auch später gegessen, was Jörg Margenau auch erzählt, oben in Überlingen. Und er fuhr dann sehr gerne, doch etwas sozusagen alkoholisiert, sehr schnell, sehr ruckartig. Aber er war berühmt für sein Autofahren. Das wird auch schon von Siegfried Unzelt und so dokumentiert, weil er sehr früh Autofahren gelernt hat. Er musste nämlich immer die Kohlen holen. Also er konnte, glaube ich, mit 16 schon fahren. Und diese Frühfahrer sind dann doch immer eher sehr schwungvolle Fahrer geblieben.
Aber dahinter stecken ja auch solche Dinge wie, sagen wir, Beschleunigung, Vitalität, Energie. Das waren ja immer sehr wichtige Parameter für Walser, auch für sein Schreiben, für seine Sprache, die ja auch so etwas Getriebenes hatte. Im Übrigen, wie hast du ihn kennengelernt in dieser Hinsicht?
Also wir haben 2001 eine Lesereise mit ihm gemacht. Die war wirklich toll. Also das war damals Lebenslauf der Liebe. Mit dem sind wir nach Leipzig gefahren, was auch in einem der Bücher erwähnt wird. Wir waren, glaube ich, an 20 Stationen. Und das Tolle war, er rannte immer los und hat nie Rücksicht auf die Kamera genommen. Und es war immer so, dass unser Kameramann versucht hat, ihn zu steuern. Und Walser mochte das nicht und rannte extra mehr. Kameramann hinterher, ich hinterher. Und dann war das immer so ein Pulk, der stürmende Walser und das Team hinterher. Nee, wir haben genau mit dieser Beschleunigung sehr, sehr viel Erfahrung gemacht.
Ja, da gibt es auch eine Episode im Buch von Jörg Margenau, wo er vor einer Lesung im Literatur aus Hamburg ihm einfach davonrennt und dann nass geschwitzt ankam, aber sehr stolz war, dass er der Erste war. Jörg Margenaus Buch trägt den Untertitel Fast alles über Martin Walser. Zu Martin Walser gehören natürlich auch die Debatten, die er immer wieder ausgelöst hat. Die markanteste mit Sicherheit die Friedenspreisrede 1998. Auch darauf geht Jörg Margenau noch einmal ein. Waren diese Debatten auch so ein Ausdruck von Walsers Energie oder von einem Sprechen gegen den Mainstream? Wie ordnest du das ein, dass er immer wieder angeeckt ist?
Also ich glaube, diese Außenseiterposition, diese Randposition war ihm immer sehr wichtig. Also zu sagen, was eh schon alle sagen, das war ihm immer phrasologisch. Also da dachte er immer, jetzt treiben die alle ihre Meinungen und Phrasen durch die Welt und jetzt muss ich da was dagegen setzen. Er war, das muss man schon sagen, auch immer ein mutiger Zeitgenosse. Also Mut ist auch eine Kategorie, die ganz zentral ist für ihn. Er galt ja Ende der 60er Jahre, Anfang 70er als Kommunist. Da war das natürlich kein Mainstream-Kommunist zu sein. Dann ganz, ganz überraschend hat er sich schon sehr früh, Ende der 70er Jahre, gegen die deutsche Teilung ausgesprochen. Also da innerhalb der Linken hat er, glaube ich, alle durcheinander gebracht. Also er war eigentlich nie zuordnenbar. Und dann eben die berühmte Friedenspreisrede, in der er, denke ich, sehr, sehr viele richtige Sachen gesagt hat, sehr wenige falsche Sachen und, ich glaube, à la longue auch Recht bekommen hat und Recht behalten hat. Es gab vor allem einen Punkt, wo er seine Position danach auch entschieden geändert hat, nämlich sein Verhältnis zum Holocaust-Denkmal in Berlin. Ich weiß, dass er Peter Eisenman damals getroffen hat. Peter Eisenman war sehr, sehr begeistert von Martin Walser war sehr begeistert von Peter Eisenman und da hat er wirklich dann anerkannt, dass dieses Kunstwerk im Zentrum der Stadt sehr, sehr wichtig war und nicht das, was er in der Friedenspreisrede übers gesagt hat, es sei ein fußballfeldgroßes Dokument unserer Schande. Also das hat er dezidiert zurückgenommen und das war, glaube ich, auch sehr wichtig.
Aber das war vielleicht auch sein blinder Fleck in seinem Denken, auch in seiner Selbstbetrachtung, dass er auch, glaube ich, sehr fest der Meinung war, da sind wir schon beim Wort Meinung. Meinungen haben immer nur die anderen. Bei ihm ist das was anderes.
Er konnte im Spiegel schreiben über Meinung vor einem Millionenpublikum und so tun, als sei er das einsame Opfer und würde quasi in die Welt hinausrufen. Die, die ihn aber dann kritisiert hatten, waren dann so kleine Klitschen wie Konkret oder so. Also der Maßstab war da nicht immer klar. Grundsätzlich war bei ihm immer der Eindruck, dass er selber sozusagen ganz in seiner Sprache ist. Das war immer so seine Idee. Das war seine literarische Idee, die er dann aber auch übertragen hat auf Debattentexte und dadurch hat er die anderen sozusagen schon von der Basishaltung her abgewertet, weil die ja nur Meinungen reden, während er sozusagen komplett in dieser Sprache und in seinen Texten ist und das ist einfach ein Widerspruch, den man so nicht halten kann. Eigentlich muss man die Logik umdrehen und immer sagen, die anderen haben Recht und ich nicht notwendig, also man muss den Zweifel integrieren und ich habe mal sehr früh über ihn geschrieben, er ist sozusagen auch noch selbst sein bester Zweifler. Also er hat selbst im Zweifel noch Recht und das ist, glaube ich, so sehr speziell für ihn. Also ich glaube, Rechthaberei, bei Jörg Margenau kommt es natürlich auch vor, das gab es bei ihm auch natürlich.
Ja, und dieser Satz, nichts ist ohne sein Gegenteil, weil er ja sehr oft zitiert wird, der, glaube ich, auch seine Sprache und sein Weltbild auch sehr treffend umschreibt. Der zweite Band, der neu erschienen ist, heißt Die Stadt der Städte, basiert auf handschriftlichen Notizen von Martin Walser über Lesungen, die er in Leipzig absolviert hat. Du hast ja selbst gesagt, er hatte immer ein sehr, sehr dezidiertes Verhältnis zur deutschen Teilung, sehr früh. Auch in Leipzig warst du das ein oder andere Mal dabei. Was war so besonders für Martin Walser an dieser Stadt ausgerechnet?
Ich glaube, es war so für ihn der Nukleus des Ortes. Es waren zwei, glaube ich, Ostorte, die für ihn extrem wichtig waren. Das eine war Leipzig und das andere war Dresden. Dresden hatte ja Verteidigung der Kindheit geschrieben. Und ich glaube, Leipzig war für ihn so eine Wohlfühlstadt, wo er einfach immer gemerkt hat, wie sehr er geschätzt wurde. Und wir waren damals eben bei dieser Lesereise auch mit in Leipzig. Da hat er in der Leipziger Volkszeitung gelesen. Und das hat man gemerkt, da war die Bude voll. Und er hat ja immer seine Energien aus dem Publikum geholt. Und was Jörg Magen genau zu Recht erzählt. Jetzt auch in seinen späten Jahren musste er immer noch einfach noch eine Lesung haben, dann ist er einfach nicht gestorben. Ja. Also wenn er wusste, in 3 Monaten ist eine Lesung, dann war klar, geht nicht, abtreten. Und dann hat er die Lesung gemacht und so ging es, glaube ich, die letzten Jahre immer wieder. Also das gab noch ein Doping, wie er immer sagte, das war der Alkohol, den er zusprach oft vor diesen Lesungen. Aber das Zweite war diese wahnsinnige Publikumsresonanz und ich habe da auch große Auftritte von ihm erlebt, wo die Kritiker, die neben ihm saßen, die moderieren wollten, echt untergegangen sind.
Habe ich auch mal mitbekommen, eine solche Lesung in Leipzig. Noch eine Passion von Martin Walser, seine Hunde. Das waren Appenzeller. Das Hundemögliche heißt der dritte neue Band in der Edition Isle mit Fotografien von Isolde Ohlbaum. Robi hieß einer der Hunde, der wurde auf der Dorfstraße überfahren. Bruno dann der Letzte, dem galt seine größte Zuneigung. Den kannte ich auch, aber das ist eine andere Geschichte. Was hatte Martin Walser für ein Verhältnis zu Hunden?
Es ist eine gute Frage. Manchmal schienen sie ihm die besseren Wesen zu sein. Er entwickelt ja den Begriff des Hundischen. Und was ihn, glaube ich, total fasziniert, vor allem bei Bruno, dass er ein Verhältnis zu ihm entwickelt. Sie verabschieden sich oder begrüßen sich. Und Bruno legt immer seine Pfoten auf seine Schultern. Und Martin Walser war ja jetzt nicht ganz klein. Und jetzt hat Martin Walser oder entwickelt in diesem Text die Fantasie, Bruno sei kurz davor, sozusagen den aufrechten Gang zu erreichen. Und das ist, glaube ich, die größte Annäherung, die man sich vorstellen kann, einen Hund eigentlich nicht richtig zu vermenschlichen, das ist, glaube ich, nicht das, was er wollte, sondern das Entwicklungspotenzial des Hundes hin zum aufrechten Gang zu sehen. Das ist, glaube ich, die Pointe dieses Textes.
Drei neue Bände, die Kunst der Zustimmung von Jörg Margenau sowie die Stadt der Städte und das Hundemögliche sind über und von Martin Walser in der Edition Isele erschienen. Vielen Dank, lieber Frank, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Fakes sind in aller Munde, aber längst hat auch die KI begonnen, Menschen zu manipulieren. Eine KI-Firma in San Francisco hat herausgefunden, dass eine Software angefangen hat, einen Mitarbeiter zu erpressen, nachdem das Programm erfahren hatte, dass es demnächst ersetzt werden soll. Keine reine Science-Fiction also. Der Schriftsteller Tom Hillenbrand setzt sich seit 2018 in seiner Hologrammatica-Reihe mit manipulativer künstlicher Intelligenz auseinander. Nun gibt es den dritten Teil mit dem Titel Thanatopia. Sonja Hartl hat sich mit Tom Hillenbrand über künstliche Intelligenz und seine Reihe unterhalten.
Kann eine KI der Menschheit helfen, sich selbst zu retten? Auf diese Idee sind Politiker in Tom Hillenbrands Hologrammatica-Reihe Mitte des 21. Jahrhunderts gekommen. Der Supercomputer Aether sollte Maßnahmen entwickeln, um den Klimawandel aufzuhalten. Er ist eine künstliche Intelligenz, und zwar wirklich intelligent, nicht eines der Sprachlernmodelle, die gegenwärtig als KI firmieren.
Sie hat ein Bewusstsein, sie hat Erinnerungen, sie hat ein Sense of Self, sie hat Theory of Mind, das heißt, sie kann also auch antizipieren, was denken denn andere Menschen eigentlich, was fühlen andere Lebewesen und kann dies auch alles einsetzen, um langfristig zu planen und Strategien zu entwickeln, um eigene Ziele zu verwirklichen.
Erzählt Tom Hillenbrand. Deshalb war Ethe auch so klug zu wissen, dass die Menschen seine radikalen Maßnahmen niemals umsetzen würden. Also handelte er selbstständig, setzte ein Virus in die Welt, kopierte sich selbst auf leistungsstarke Quantencomputer, breitete sich im Data Grid aus. Doch die Menschen bekamen mit, dass sie, nicht zum ersten Mal, etwas entwickelt haben, was sie nicht verstehen.
Wenn eine KI erst einmal da ist, liegt die weitere Zukunft jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Genauso wenig wie Ameisen abschätzen können, was für Auswirkungen Albert Einsteins Gedanken haben werden, können Menschen sich ausmalen, was eine superintelligente KI tun könnte.
Dieses Szenario ist der Ausgangspunkt der Reihe, die im Jahr 2088 einsetzt. Und es ist ein treffender Verweis auf die Gegenwart, in der viele Menschen mit Begriffen und Anwendungen hantieren, die sie nicht verstehen.
Da kann man sich sagen, okay, das ist den Leuten halt egal, weil es convenient ist. Das ist natürlich aber nur Teil der Erklärung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist ja auch, dass wir häufig sehr gerne Verantwortung abgeben. Aber das hat natürlich auch so eine politische Entlastungsfunktion, dass die Entscheider sagen können, also nicht wir bürden euch das auf, sondern die Maschine sagt, das muss so sein. Und das ist ein Satz, den wir in Zukunft, glaube ich, noch sehr oft hören werden.
In der Romanwelt haben die Menschen die Kontrolle über Ether verloren. Sie wollen ihn abschalten. Aber superintelligente KIs lassen sich nicht so einfach abschalten. Der Rechner hatte vorgesorgt und versucht nun seinerseits innerhalb der drei bisher erschienenen Bände die Kontrolle über die Menschheit zu bekommen. Um sie zu retten, meint Ether. Um sie zu zerstören, meinen andere. In Hillenbrands Zukunftswelt ist die Erde größtenteils nicht mehr bewohnbar. Vieles ist verfallen, nur die Technologie schreitet voran. Statt Internet gibt es das Grid, ein hochleistendes globales Datennetz, in dem das sogenannte HoloNet läuft. Ein Netzwerk von holographischen Projektionen, die Objekte, Texturen oder auch ein Aussehen erschaffen. Längst haben auch einige Menschen, sogenannte Quants, ihr Gehirn digitalisieren lassen. Aus dem Organ wird eine Art kleiner Computer, den sie in jede beliebige Hülle einsetzen können. Dieses Zukunftsszenario verbindet Hillenbrand mit aus Spannungsliteratur bekannten Erzählmustern. In Hologrammatika bekommt ein Privatdetektiv den Auftrag, eine verschwundene Wissenschaftlerin zu suchen. Der zweite Teil Cube ist stärker als Thriller aufgezogen. Verschiedene Parteien machen Jagd auf den titelgebenden Cube, ein Kästchen, in dem ein weiterer Supercomputer steckt. Und im 2025 erschienenen dritten Teil, Thanatopia, wird in Wien in der Donau die Leiche einer Frau angeschwemmt. Eigentlich Routine für Kommissar Wenzel Landauer. Doch dann gibt es eine weitere Leiche, die exakt so aussieht wie die erste tote Frau.
An der Polizeihochschule hatte man ihnen seinerzeit erzählt, in der Zukunft werde es praktisch keine Morde mehr geben. Zu viele Kameras, zu viele digitale Spuren, zu viele DNA-Sniffer. Heute jedoch wusste Wenzel, das war Schmarrn gewesen.
Und ich glaube, dass die Krimi-Handlung es den Leuten viel einfacher macht, in ein Genre wie die Science-Fiction, das ihnen vielleicht nicht so geläufig ist, reinzukommen.
Zu diesen vertrauten Erzählmustern kommen kulturelle Anker. Der Privatdetektiv lernt Saxophon mit einem Hologramm von John Coltrane. Es gibt viele Bezüge zur griechischen Mythologie und Referenzen auf Jules Verne. Im dritten Teil erscheint Ether sogar in einem menschlichen Avatar wie Kapitän Nemo. Das funktioniert. Außerdem steht im Mittelpunkt der Handlung stets ein Mensch, dessen Gehirn noch nicht digitalisiert ist.
Das ist natürlich letztlich ein narrativer Griff, weil ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leser im Zweifelsfall alle Bände gelesen haben. Die sind ja auch so als Standalones im Prinzip lesbar. Und jemand, der das nicht so gut versteht, wie denn das jetzt funktioniert mit dieser neuen Technologie, dann ist natürlich dem Leser, der das auch nicht so gut versteht, besser nahebringen oder erklären.
Damit sich die Bücher eigenständig lesen lassen, kommt es zu Redundanzen. Stets wird noch einmal erklärt, warum die Welt ist, wie sie ist und wie wichtige Technologien funktionieren. Für diejenigen, die alle Bände kennen, gibt es immerhin ein Wiedersehen mit bekannten Figuren. Auch wird im Verlauf der Reihe die künstliche Intelligenz, wie die schwarz-weißen Muster auf den Covern, immer raffinierter. Im ersten Teil sichert Ether sein Überleben. Im zweiten Teil beginnt er zunehmend, das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. Und in Thanatopia nimmt er es mit dem Tod auf.
Man lebt, man stirbt. Das sind die Optionen. Nicht mehr.
Hillenbrand greift interessante Fragen auf. Kleinere wie beispielsweise, wenn man einen Klon tötet, ist es dann Sachbeschädigung oder Mord? Aber auch, was passiert nach dem Tod? verpackt in gute Unterhaltung, oft sehr nah an der Realität. Genau das macht diese Romane, die vor allem vom Plot, den Dialogen und gelegentlichem Humor leben, so interessant. Schafft es denn die KI, die Menschheit zu retten? Eine eindeutige Antwort liefern die Romane nicht. Noch sind die Menschen am Leben. Aber Hillenbrand macht auch sehr deutlich, zu welchem Preis. Technologiefeindlich oder gar pessimistisch sind die Romane und Tom Hillenbrand dennoch nicht.
Wir malen uns das jetzt immer so aus, wie das also alles immer schlimmer wird. Aber wir wissen natürlich in Wahrheit gar nicht, wie die Gesellschaft als Ganzes auf dieses dauernde Fake und dieses Hypervirtuelle am Ende reagiert.
Er ist überzeugt, in der Technologie stecken Chancen, aber eben auch große Herausforderungen.
Was ich extrem beunruhigend finde, dass wir hier eine Technologie haben, die eigentlich der gesamten Menschheit gehören müsste und die auch aus dem Wissensschatz der gesamten Menschheit gebaut wird, dass die kontrolliert wird von einer sehr kleinen Gruppe von Leuten und zwar teilweise von Personal, das deckungsgleich ist mit den Typen, die das mit Social Media komplett versemmelt haben. Diese Leute haben jetzt die Kontrolle über künstliche Intelligenz. Wie ist das gegangen? Das muss man sich mal fragen. Und was kann man dagegen tun?
Das werden wir in den kommenden Jahrzehnten herausfinden müssen, fürchte ich. Sonja Hartl war das über Tom Hillenbrands Thanatopia, den dritten Band der Hologrammatika-Reihe. Erschienen sind die Bücher bei Kiepenheuer und Witsch. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. Für die Technik war John Kohl verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder. Und wir beenden diese Sendung am Toten Sonntag mit der britischen Band Felt, Bitter End. Machen Sie es gut. Thoughts of itself.